Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Volker Storch.
Wie geht es euch? Das ist eine ernstzunehmende Frage. Und die Antwort ist nicht irgendwie damit zu lösen, dass man da irgendwie Ja oder Nein drauf antwortet. Ja, geht so. Aber was heißt eigentlich, wie geht es, wenn es mir gut geht? Wenn ich an das denke, was ich zu Hause im Kühlschrank habe, könnte ich sagen, es geht mir, naja, ich muss wieder einkaufen. Oder wenn ich an mein Konto denke, dann denke ich, oh, hoffentlich gibt es bald wieder Gehalt. Und was heißt das im geistlichen Sinne? Da muss doch was reinkommen, damit was rausgehen kann, oder? Oder werde ich einmal aufgeladen oder aufgezogen wie so ein Spielzeug und dann läuft's. Wo muss ich eigentlich meinen Blick drauf richten? Da möchte ich uns heute die Gemeinde in Thessaloniki vorstellen, im griechischen Mazedonien. Das war eine Gemeinde, die ist ähnlich wie bei uns heute auch. Da gab es viele Unsicherheiten. Da gab es viele Fragen, vor allem für die, die neu dazugekommen waren. Und im Grunde waren alle neu dazugekommen, weil dass der Paulus bei ihnen das erste Mal angeklopft hat, das war noch nicht so lange her. Und der Brief, um den es heute geht, das ist auch einer der ältesten Briefe. Man müsste jetzt umgekehrt für die Perspektive von Thessaloniki sagen, es war ein ganz neuer Brief, den sie bekommen haben. So was gab es vorher noch nicht so richtig. Es gab damals auch eine äußere Situation, wie wir es bei der Heike gehört haben aus dem Brief. Verfolgung, also mit Sicherheit nicht in der Art, wie wir das heute kennen, sondern das waren Einzelne. Da waren Einzelne hinter denen her, die zum Christentum übergetreten waren. Ich nenne das jetzt mal bewusst so. Und nun gibt Paulus in diesem Brief innerhalb von 5 Kapiteln ganz kurze, prägnante Antworten. Und wir merken gleich, wenn ich das mal so ein bisschen vorlese, manches von dem hat er später noch woanders wiederholt. Aber warum macht er das? Er möchte an die Grundlagen erinnern, weil die Grundlagen immer das sind, wo man sich dran festhalten kann, auf dem man stehen kann und dadurch auch in seinem Leben die anderen überzeugen kann. Das war damals hauptsächlich auch die Kritiker. Und das sind lebensnahe, praktische Informationen, die wir von Paulus bekommen haben. Und das haben auch wir heute nötig. Wir brauchen das immer wieder neu. Vielleicht nicht wie bei so einer Tankstelle, wo man dann immer wieder den Sprit hinterher verfährt oder sowas, sondern dass sich da auch Schicht um Schicht lagert, dass wir stabil werden. Was waren das für Verhältnisse? Nur mal ganz kurz, bevor der Predigttext drankommt. Diese Hauptstadt der Provinz Mazedonien war eine Handelsstadt in Ost-West-Richtung, also auf der einen Seite Rom, auf der anderen Seite die östliche Grenze. Und wir wissen auch aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte, dass dort bereits Juden gelebt haben. Und Paulus gründet die Gemeinde, muss sie aber ganz kurze Zeit später schon wieder verlassen. Jetzt gab es eine Verunsicherung. Ich sagte das schon eben, Fragen haben die Leute gehabt. Warum hatten sie Fragen? Weil es Todesfälle gab. Christen sind gestorben. Und Paulus hatte doch irgendwas gesagt von wegen, ja, der Herr Jesus wird kommen und wird die Christen zu sich holen. Ja, wie kann es sein, dass die dann sterben? Da muss doch irgendwas faul sein, oder wie? Und dann eben diese Bedrückung und diese Vorurteile der Mitbürger, die sie zu ertragen hat. Nun kommt Paulus und macht etwas ganz Eigentümliches, fast wie ein Sporttrainer. Er sagt, ihr müsst das bewähren, was ihr könnt, was ihr seid, was ihr von Gott her seid. Und dann stärkt er auch die Christen, die dort Verantwortung tragen. Das ist jetzt heute auch nicht unser Thema. Aber es ist wichtig zu wissen, dass das alles dazugehört. Ich möchte jetzt mal anfangen mit Vers 2 aus Kapitel 5. Da macht er eine ziemlich steile Vorlage. Da sagt er nämlich, die wissen das eigentlich schon. Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, sie, das ist die Umwelt, Friede und Sicherheit. Dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen einer schwangere Frau. Und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts. Und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Hier sehen wir schon was ganz Spannendes, was Paulus wiederholt später in anderen Briefen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Oder auch Helm, Panzer, das kommt auch wieder vor, die geistliche Waffenrüstung. Hier alles ganz komprimiert. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn. Da muss ich etwas zu sagen. Zorn ist jetzt nicht einfach eine Gemütsbewegung, ein Sauersein oder sowas, sondern das ist das Gericht. Gottes Zorn ist immer eine Umschreibung dafür, dass Gott einmal Gericht hält. Er hat uns nicht bestimmt zum Zorn, das heißt zur Verurteilung, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus. Auch hier sehen wir wieder was ganz Spannendes. Zu besitzen heißt nicht, ich habe es in der Tasche, sondern wir haben es nur in Jesus. Durch ihn haben wir etwas. Und das ist der Hinweis auf das, was hinter mir steht, das Kreuz. Jesus Christus, nämlich der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Und dann kommt die Konsequenz. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösen vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ja, also, ich sagte, es ist ganz praktisch, ne? Aber wenn man das sich jetzt so alles mal im Zusammenhang anhört, könnte auch der Eindruck entstehen, ja Mann, das ist aber ganz schön übertrieben. Ist das nicht eine Überforderung? Ist das nicht eine Regel für Mönche? Ist das nicht irgendwas für die ganz Besonderen? Und manche tun die Bibel auch ab. Das ist ein Buch der Fantasie. Das ist ein Buch für Idealisten. Aber wir sind ja Realisten, oder? Wie realistisch das ist, kann man an dem Leben eines, ja, eigentlich schon berühmten Bibellehrers ablesen, nämlich Ian Thomas, Major Ian Thomas, Major Thomas auch genannt. Er ist der Gründer der Fackelträger, der Torchbearers, wie man auf Englisch sagt. Ein Mann, so ich sag mal, meine Großmutter ungefähr, ja, so im Lebensalter. Er hat eine Begegnung mit Jesus gehabt und er hat gedacht, jetzt fange ich an, für ihn zu arbeiten, für ihn zu wirken, für ihn wirksam zu werden. Und er hat gemerkt, ich brenne total aus. Das war ein erster Punkt, ganz wichtig, Ehrlichkeit an der Stelle und nicht zu scheitern an den eigenen Vorsätzen. Ja, was hat er gemacht? Er hat plötzlich nochmal in der Bibel nachgelesen und stellte fest, dass dieser Ansatz eigentlich gut war, aber er hat es falsch gemacht. Er hat es nicht durch Jesus, durch unseren Herrn Jesus Christus, Vers 9, sondern hat es für Jesus gemacht. Und das ist so wie ein kleines Kind, das dem Papa gefallen möchte und deswegen ein ganz tolles Geschenk herstellt. Das können wir ab und zu tun. Aber wir können nicht unser Leben so einrichten. Wir können nicht aus dieser Motivation her alles schaffen. Das ist nur bei uns dann. Es kommt nur aus uns heraus und es ist deswegen auch schnell zu Ende. Und ich kenne Menschen, die auch so angefangen haben mit einer Begeisterung und dann kam irgendwas dazwischen und dann haben sie aufgehört. Dann sagen sie, nee, also wenn das so ist, wie soll ich das schaffen? Und genau da möchte Gott uns letztendlich abholen, er möchte uns korrigieren, er möchte uns zeigen, dass dieses Christus in uns die Dynamik des Lebens ist. Das ist nämlich ein Motto von diesem Major Thomas. Er hat ein ganzes Buch dazu geschrieben. Ich merke, mir selbst fällt es relativ leicht, Programme auswendig zu lernen, aber mich so in diese Abhängigkeit von Jesus zu begeben, dafür braucht man einen ganz anderen Blick. Ich merke das zum Beispiel bei so einem Zitat, was von Major Thomas stammt: Durch den Herrn Jesus Christus wird das Christsein zu einer lebendigen Erfahrung, sagt er. Also es geht nicht darum, wie wir das oft in unserer westlichen Kultur betreiben, das Ganze hier im Kopf abspielen zu lassen. Das ist mehr oder weniger ein Vorwand, glaube ich, für die Menschen, die alles mit dem Kopf versuchen. Aber wir müssen es in die Füße kriegen, in die Hände. Und wie soll das gehen? Es geht durch das Herz letztendlich. Es geht durch unser ganzes Leben, durch den Blutkreislauf, durch den Atem, den ich hole, um im Bild zu bleiben. Ja, wir müssen es in unser Leben hineinbekommen, nicht in den Kopf. Gott möchte uns in das Leben hinein, nicht beeinflussen, das wäre das falsche Wort. Er möchte uns prägen, er möchte Teil von uns werden. Vielleicht sage ich es mal so. Das Beste, was wir als Christen miteinander machen können, ist eigentlich miteinander zu feiern und Brot und Wein zu teilen, weil damit deutlich wird, wir müssen Christus aufnehmen. Er muss Teil von uns werden, von unserem Verdauungstrakt, meinetwegen. Er muss uns die Kraft geben. Das ist sozusagen für mich das Highlight des Abendmahls zum Beispiel. Nochmal Major Thomas, durch ihn allein kann es wirken. Er will selbst das tun. Und das bedeutet auch für meine Gebete vielleicht, dass ich nicht einfach nur sage, Herr, mach dies und jenes und das am besten auch noch. Sondern vielleicht, dass ich mich einfach mal hinsetze und sage, Herr, schenke mir das, dass du durch mich wirken kannst. An diesem Tag, dieser Woche, dieser besonderen Situation. Es geht nicht um eine einzelne Person. Und ich glaube, das bedeutet auch noch mehr. Zunächst einmal geht es darum, wer damals zum Glauben kam, hat einen ganz besonderen Schritt getan. Er hat sich nämlich, wenn er sich mit Jesus in Verbindung gebracht hat, verabschiedet von all dem, was vorher war. Das hieß auch damals im Römischen Reich, man geht so etwas ein wie die Illegalität. Die Juden, die waren noch eine zugelassene Religion. Aber die Christen, wenn sie nicht mehr Juden waren, waren nichts. Gar nichts. Ein Niemandsland. Keine Sicherheit. Das erleben Menschen heute in den muslimischen Ländern auch. Diesen Schritt sind damals diese ersten Christen in Thessaloniki gegangen. Und warum? Um den lebendigen und wahren Gott zu dienen. So fängt der Brief des Paulus hier an. Nicht einfach, weil sie etwas verlassen wollten, sondern weil sie wohin wollten. Und dann kommt auch dieses Dienen drin vor. Ja? Das ist auch ein höchst gefährliches Wort. Ich sage mal gefährlich für Hauptamtliche. Die sind ja immer im Dienst. Es ist nur die Frage, ob sie auch im Dienst für Jesus sind. Ne? Oder für andere, die sagen, ja gut, ich mache das mal. Ich mache mal so einen Kurzzeiteinsatz oder sowas. Ich bin gern mal bereit, ein Wochenende oder so für die Mission zu opfern. Aber das meint Paulus nicht, sondern das ist eine Lebensentscheidung. Das ist eigentlich ein Punkt, wo ich von A nach B gehe, wo ich nicht mehr bei A bleibe. Und deswegen ist all das, was scheinbare Überforderungen sind, letztendlich Konsequenzen aus diesem Schritt. Ich gehe von A nach B. Und deswegen, weil Jesus alles dafür schon getan hat. Ich möchte mal hier auf einen speziellen Vers eingehen. Seid dankbar in allen Dingen, heißt es in Vers 18. Nicht einfach so mal als guten Vorsatz, sondern das ist der Wille Gottes. Es hat mal jemand eine Predigt darüber gehalten oder eine ganze Predigtreihe. Was ist der Wille Gottes? Dankbar in allen Dingen. Also wir fragen uns manchmal, wo soll es denn hingehen mit uns? Was ist denn der Wille Gottes? Ich selber wurde auch schon mal gefragt. Und dann sage ich, ich weiß ja nicht, was der Herr mit mir vorhat. Aber man könnte es auch anders sagen. Guck mal in 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Sei dankbar in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes. Also da, wo du jetzt gerade bist, wie auch immer das aussieht, zu Hause, an der Arbeit, in deiner Familie, in deiner persönlichen Lebensgeschichte. Ja, genau in diese Situation stellt uns Gott hinein. Und dann kommt diese Anweisung, sei dankbar. Ja, also bitteschön. Soll ich Danke dafür sagen? Ah, dann danke ich aber schön. Ich glaube, das kann man auch ganz gut so übersetzen. In allen Lebenslagen. Wenn die Sonne scheint heute, dankbar, ja klar. Wenn es regnet, ja auch. Wenn es stürmt, wenn es schneit, wenn ich krank bin, ja, dann fängt schon an, schwierig zu werden. Wofür soll ich dankbar sein? Ich soll ja nicht dankbar sein für die Sonne oder für den Regen oder gar für die Krankheit, sondern ich soll dankbar sein für Gott. Denn das ist der Wille in Christus Jesus. Vielleicht ist es so einfach. Und wie kann ich mein Leben so gestalten? Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, ob ich bereit bin, mit Gott über alle möglichen Dinge zu sprechen, die mir nicht gefallen. Ich kann das jeden Tag tun. Ich kann es in der Nacht tun. Ich kann es morgens tun. Ich kann es bei der Arbeit tun. Ich kann ihm sagen, Herr, da ist was, das gefällt mir nicht. Ich glaube, so kann man auch dieses andere Wort, was hier steht, seid alle Zeit fröhlich, nochmal ganz anders verstehen. Das ist nicht eine Maske, die ich aufsetze, die Fröhlichkeitsmaske oder die Gottesdienstmaske. Es gibt auch so Leute, die haben so eine Gottesdienstmaske. Sie sind im Gottesdienst völlig anders als im normalen Leben. Das bitte nicht. Seid alle Zeit fröhlich heißt, ich freue mich hier an dem Herrn. Wir haben einen lebendigen Gott und ich glaube, das ist das Allerentscheidendste. Seid dankbar in allen Dingen, in allen Lebenslagen. Wenn ich in meinem Leben eine Situation finde, die ich nicht loslassen möchte, die mich irgendwie so gepackt hat, dann soll ich an den denken, der für mich da ist, der für alles ausreicht. Christus hat alles durchgemacht. Er hat gelitten, er hat sich auch gefreut. Er hat das, was er ist, gegeben, sein Leben. Und wir sollen das annehmen. Die Verbindung zum Vater bedeutet nicht, dass ich den Vater beschenke. Die Verbindung zum Vater heißt, ich werde beschenkt. Ich werde jeden Tag beschenkt. Ich kann selber etwas dafür tun, natürlich. Wenn ich mich zudröhne mit ganz vielen Sorgen und Problemen, dann habe ich keine Möglichkeit, die Stimme des Vaters zu hören. Aber wenn ich mich mal absondere und wenn ich mir mal Zeit nehme, dann geht das. Ich denke, das, was Jesus am eindrücklichsten erzählt, ist ja diese Geschichte vom Vater mit den zwei Söhnen und dem sogenannten verlorenen Sohn. Und da ist doch eigentlich ganz klar, ich kann mir diese Zeit nehmen. Dieser Junge sieht in der Fremde, in seinem Elend, den Vater vor Augen. Und er kann sich dann sagen, er kriegt da nicht einen Brief vom Vater oder sowas, sondern er sagt, ich gehe einfach dahin, ich mache das. Und er weiß nicht, wie der Vater reagiert. Das ist ja das Schöne an der Geschichte. Aber wir erleben, indem Jesus das so lebendig erzählt, dass genau diese Art des Vaters die richtige war, die der Sohn sich vorgestellt hat. Das lohnt sich, dahin zu gehen. Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn. Er will uns nicht richten. Er will das gar nicht. Er will, dass wir die Seligkeit, das ist auch ein anderes Wort für heil sein, für fröhlich sein, erfüllt sein. Er will uns das geben. Aber nicht einfach so, von wegen, komm, geh. Ja? Väter machen sowas manchmal. Die Kinder betteln, bis sie das kriegen, was sie haben wollen. Und dann sagt der Vater, komm, ab. Nee, Gott möchte eher umgekehrt. Bleib noch mal ein bisschen hier. Bleib noch ein bisschen mehr und intensiver hier bei mir, um noch mehr zu erfahren, wer ich bin. Ich denke, es ist nicht umsonst, dass dann hier genau der Vers kommt, wo es um den Trost geht. Wir brauchen diesen Trost. Wir brauchen dieses Beieinanderstehen. Mehr ist das ja nicht Trost. Trost ist ja nicht viele Worte machen. Trost ist nicht ideale Formulierungen finden oder sowas, sondern Trost heißt, ich bin da. Ich halte deine Hand, wenn es sein muss. Ich lege dir die Hand auf die Schulter. Genau das will Gott tun und das will er abfärben lassen auf uns. Und wenn wir dieses einüben, dann merken wir auch, dann ist das mit dem Frieden auch plötzlich da. Den Frieden kann man nicht machen, den können wir uns nicht vornehmen. Ab morgen mache ich Frieden oder so, das muss ich Schritt für Schritt probieren. Aufeinander zugehen heißt das, in erster Linie. Und das heißt aber auch, loslassen, was ich gegen den anderen habe, sonst würde ich es nicht tun. Verwechseln wir nicht Glaube mit Gefühl. Dankbarkeit ist ja auch ein Gefühl, ne? Aber es ist nicht gemeint. Es ist nicht gemeint, dass ich so eine tolle Stimmung dann kriege. Wir werden heute bombardiert von allen Seiten mit irgendwelchen Stimmungstrainern, die uns sagen wollen, wie wir uns einstellen sollen auf das Leben. Genau das ist nicht Christsein. Christsein ist nicht eine Gefühlsbewegung, oh, super Musik, toller Gottesdienst, sondern, oh ja, das ging ganz schön tief. Da hat irgendwie Gott mit mir geredet. Ja? Es ist also nicht so festzumachen an einem himmelhoch jauchzend. Und ich merke das auch, das Umgekehrte, auch das Danken ist nicht artig sein. Nun sei mal artig und sag schön Danke, sondern ich merke, Gott möchte mich beschenken. Ich muss mein ganzes Denken umstellen. Ich muss meinen Kontostand mit ganz anderen Augen sehen. Ich muss lernen, mit Gottes Augen zu sehen. Deswegen heißt es auch, betet ohne Unterlass in Vers 17. Ich kann das nur, wenn ich das einübe, indem ich immer im Gespräch bleibe. Ich bin so dankbar, dass wir hier in diesem Gottesdienst schon so viel gebetet haben miteinander. So viele unterschiedliche Gebete, so viele verschiedene Facetten auch. Wir können uns besinnen auf diese unsichtbare Welt um uns herum im Gebet. Haben wir das schon mal gesehen? Darüber nachgedacht? Das ist nicht Betteln oder Flehen in diesem Sinne, wie man Gebet oft versteht. Es hat was mit Energie zu tun. Warum? Weil da von Schwachheit die Rede ist. Tragt die Schwachen. Seid geduldig mit jedermann. Das kann ich nur, wenn ich etwas habe, was der andere nicht hat. Und wenn ich merke, ich habe es selber nicht, ist das kein Problem. Ich darf ja bitten. Ich darf mich ja besinnen auf das, was er sagt. Dieser Vers hier oben, dieses hat mich nochmal erinnert an die Quelle. Also wenn ihr jetzt nach Hause geht und diesen ganzen Bibeltext vergessen solltet, denkt an dieses eine Wort, denn. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn. Dieses denn Gott taucht in der Bibel oft auf. Ich nenne uns nochmal zwei Beispiele. Das eine ist, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns diesen Geist schon gegeben. Auch von Paulus. Und das andere, denn also hat Gott die Welt geliebt. Denkt einfach an so etwas. Das ist genau die Quelle. Denn Gott hat. Das heißt nicht, Gott wird einmal. Das wird er auch. Aber er hat es schon. Und das ist der Anfang. Wir sind bestimmt zur Rettung. Wir sind Menschen des Miteinanders. Das Interessante ist, dieser Brief ist von Paulus und anderen noch geschrieben. Paulus und Silvanus, Paulus und Timotheus. Das Miteinander, das macht es aus. Und nur deswegen hatte Paulus auch eine Autorität, weil er sich nicht verschlossen hat auf die Gemeinschaft hin. Er hat sich mit diesen beiden zusammengetan und hat seine Mission weitergetrieben. Ich denke, das ist auch eine Antwort auf eine Anfrage, wenn jemand sagt, ich kann das doch alleine gar nicht. Ja, du bist ja gar nicht alleine. Such dir jemand. Ein rechts, ein links, wie beim Paulus. Silvanus, Timotheus. Und erst dann sind wir auch in der Lage, miteinander als Gemeinde so in dieser Weise umzugehen. Wenn wir alle als Einzelkämpfer hier reinkommen, dann ist das so wie so ein Fanclub. Wir sollen alle gemeinsam das tun. Das ist nicht eine Anweisung in der Einzahl. Tröstet euch untereinander. Ich möchte schließen mit einem kurzen Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Beten heißt Gott nahe kommen und nahe bleiben wollen, weil er uns nahe gekommen ist. Beten können wir nur, weil Christus da ist. In ihm hat unser Gebet seinen Grund, denn durch ihn haben wir Gott zum Vater. Amen.